Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Akzent.
Das war ein Mann, 47, 48 Jahre alt. Der sah für mich gesund aus, der hatte dasselbe Leben wie ich. Musik, auf Tour, spielen, komponieren. Und plötzlich war es zu Ende.
Es passiert im Juli 2016. Der Pianist Stefan Rusconi ist auf Tournee zusammen mit dem Bassisten Paul Lemp. Die beiden sind eng befreundet und schreiben auch zusammen Musik. Aber am 18. Juli, da wartet Stefan Rusconi auf Lemp, der einfach nicht herunterkommt. Er geht hoch ins Hotelzimmer und schaut nach und findet dort seinen Freund tot auf. Frank, du bist Musikredaktor bei der NZZ am Sonntag und hast Stefan Rusconi getroffen. 8 Jahre nach diesem Vorfall. Was hat das damals mit ihm gemacht?
Das war natürlich zuerst mal ein Riesenschock. Doch erstaunlicherweise hat Stefan Rusconi dann die Tournee noch zu Ende gespielt, ohne seinen Freund, 6 Monate lang. Und nach dem letzten Konzert ist er zusammengebrochen. Also alles ist eigentlich erloschen, vor allem auch die Musik.
Stefan Rusconi war einer der interessantesten Schweizer Jazzmusiker. Wie er seine Musik zuerst verloren und dann zurückerobert hat, das erzählt Musikredaktor Frank Heer. Ich bin Alice Grosjean. Frank, kurz zum Anfang, für alle, die ihn nicht kennen. Wer ist das? Wer ist Stefan Rusconi?
Stefan Rusconi ist ein sehr begnadeter Jazzpianist, der vor allem in den Nuller- und Zehnerjahren mit seiner Band Rusconi auf sich aufmerksam gemacht hatte. Das war ein Trio zusammen mit dem Bassisten Fabian Giesler und dem Schlagzeuger Claudio Strübi. Und die hatten halt wirklich den Jazz in eine neue Richtung getrieben mit ihrer Musik, auch durch ihr Interesse an anderen Stilen und Genres. Sie haben zum Beispiel Indie-Rock eingebaut, haben ihre Instrumente manipuliert, haben Lärm und Noise-Element eingebaut. Das war ziemlich eine aufregende Sache damals, als diese Band gespielt hatte hier in Zürich. Ich habe sie auch oft gesehen. Und 2015 ist Stefan Rusconi dann nach Berlin gezogen, hat dort zusammengespannt mit verschiedensten Musikerinnen und Musikern, hat vor allem viel Theatermusik geschrieben, aber auch Filmmusik, unter anderem auch mit dem Berliner Komponisten und Bassisten Paul Lemp.
Das ist der Freund, den er damals tot im Hotelzimmer gefunden hat. Und wir hören Stefan Rusconi hier übrigens auch, weil er uns netterweise ein paar Fragen per Sprachnachricht beantwortet hat.
Und ich dachte plötzlich, das passiert mir jetzt auch, ich sterbe auch, jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich. Und das ging einfach so weiter, meine Psyche ist total kollabiert, mein Körper, nichts ging mehr.
Er beschreibt da seine Reaktion auf diesen Vorfall. Was ist da passiert mit ihm?
Dieser Schock des toten Freundes hat eine Kettenreaktion in Stefan Rusconi ausgelöst. Er selbst führt es auf eine Reihe verdrängter Gefühle zurück, die plötzlich wieder aus ihm herausbrachen. Das hat sich geäußert durch Todesängste, durch Panikattacken, Depression. Seine Familie ging in die Brüche, das Vatersein hat sehr gelitten. Überhaupt Beziehungen zu Menschen, die ihm sehr lieb waren. Vor allem aber hat es dazu geführt, dass Stefan Rusconi nicht mehr in der Lage war, Musik zu hören, aber noch viel schlimmer, Musik zu spielen.
Das ging dann so weit, dass ich aufgehört habe, Klavier zu spielen, weil ich dachte, auch da, das geht nicht, Musik, er ist in Musik gestorben, das heißt, ich werde da auch so sterben, das konnte ich gar nicht mehr trennen. Ich konnte nicht verstehen, was ein Trauma wirklich ist.
Also das heißt, er konnte danach gar nicht mehr selber spielen?
Nein, also er konnte tatsächlich keine Musik mehr hören, sei es im Kaufhaus, sei es irgendwo in einem Club oder in einem Restaurant, aber er konnte auch keine Musik mehr spielen. Das heißt, sein Klavier zu Hause in seiner Berliner Wohnung stand da, ohne dass er ans Klavier sitzen konnte, um Musik zu spielen. Und er hat mir das so geschildert, dass die schmerzlichsten Momente immer dann passierten, wenn seine kleine Tochter zu Besuch kam und auf dem Klavier rumspielen wollte, wie das kleine Kinder machen. Und er nicht in der Lage war, sich hinzusetzen mit der Tochter und ihr ein Stück beizubringen oder mit ihr zu spielen. Das waren sehr, sehr qualvolle Momente für ihn. Stefan Rusconi war sich plötzlich der Tatsache bewusst, dass er eine Tochter hatte, die einen Pianisten zum Vater hatte, den sie noch nie spielen hörte.
Also der Pianist eigentlich als Teil seiner Identität, als Beruf, den er dann auf einmal nicht mehr ausüben kann.
Genau, die ging komplett verloren, diese Identität als Pianist.
Was hat er stattdessen gemacht? Was hat er gearbeitet?
Naja, man kann sagen, bis zu einem gewissen Grad hat er das Klavier ein bisschen ausgetrickst.
Das heißt?
Er begann sich für Pilze zu interessieren.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Der Jazzpianist Stefan Rusconi steckt fest in einer Lebenskrise. Er hat seit Jahren kein Piano mehr angerührt, bis er sich beginnt, für Pilze zu interessieren, hast du mir gesagt, Frank. Klär mich bitte auf, was meinst du damit?
Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Stefan Rusconi hatte schon vorher in mehreren Kunst- und Performance-Projekten mitgespielt, experimentelleren Projekten, und war dadurch sehr gut vernetzt. Und ein Projekt war zum Beispiel die Arbeit mit Pflanzen. Das heißt, man hat versucht, die Mikrobewegungen in den Pflanzen einzufangen und quasi in elektronische Daten zu übersetzen, die dann wieder Signale generierten, die man über den Computer aufs Klavier steuern konnte, sodass so quasi nicht Stefan Rusconi das Klavier spielte, sondern die Pflanzen, übersetzt durch einen Computer.
Okay, und er selber musste dazu das Piano die Tasten nicht anrühren?
Er musste die Tasten nicht anrühren. Das übernahmen dann quasi die Geräte, die er dazu erfunden hatte, und die Impulse lieferten die Pflanzen.
Und wo kommen jetzt genau die Pilze ins Spiel?
Aus diesem Pflanzenprojekt, dieser Pflanzenperformance, ist die Idee eines Mushroom-Pianos entstanden, das an einem Tanzfestival in Helsinki die Premiere feierte. Und da ging es darum, dass man einen Konzertflügel mit Pilzsporen geimpft hat, die dann damit begonnen hatten, das Klavier zu ersetzen. Und diese Mikrobewegungen im Gehäuse des Klaviers wurden gemessen und diese Daten wiederum von einem Gerät, das Stefan Rusconi entwickelt hatte, auf die Hämmer und die Saiten übertragen. Das heißt,
damit ich das richtig verstehe, die Pilze haben innerhalb von, nehmen wir an, mehreren Monaten das Klavier zersetzt, kaputt gemacht, und diese Mikrobewegungen, die dabei entstanden sind, wurden so über Umwege auch in Musik übersetzt.
Genau, man kann auch sagen, Stefan Rusconi musste das Klavier zuerst verrotten lassen, damit es wieder zu spielen beginnt.
Das heißt, er musste so ein bisschen zuerst alles kaputt machen und dann nochmal bei Null anzufangen im übertragenen Sinn. Aber er selber hat immer noch nicht gespielt.
Er selber hat sich noch immer nicht ans Klavier gesetzt und keine Taste gedrückt. Das ließ er ja eben jetzt die Pflanzen und die Pilze für sich machen. Aber es war ein wichtiger Impuls, um sich überhaupt wieder mit dem Piano auseinanderzusetzen. Und über einen gemeinsamen Freund lernte Stefan Rusconi den israelisch-amerikanischen Regisseur Ido Flug kennen. Der arbeitete gerade an einem Filmprojekt über den großen amerikanischen Jazzpianisten Keith Jarrett, der 1975 in Köln sein legendäres Köln-Konzert gespielt hatte.
Und Ido und Saul kamen zu mir rüber, saßen da auf dem Balkon bei mir in der Wohnung, wir tranken ein Espresso. Und plötzlich sagten beide, hey, weißt du was, wir suchen Hände, die aussehen wie Keith Jarretts Hände. Und wir glauben, dass das deine hier sind. Und ich war so, keine Ahnung, wirklich.
Was ist damit genau gemeint, Frank? Sie brauchen seine Hände.
Ja, bei Filmaufnahmen über Pianistinnen oder Pianisten ist das ja immer eine Herausforderung. Man hat selten eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, der Klavier spielen kann. Das heißt, man braucht einen professionellen, richtigen Pianisten oder eine Pianistin, die sich da hinsetzt und für die Kamera Klavier spielt.
Und dafür wollten Sie Rusconi?
Dafür wollten Sie Rusconi, einerseits, weil Sie offensichtlich auch fanden, die hat besonders schöne, elegante Hände.
Hat er zugesagt?
Er hat zugesagt, aber nur sehr zögernd, denn für ihn war das Klavier ja immer noch ein Instrument, zu dem er eine schwierige und belastete Beziehung hatte. Er sagte dann zu unter der Bedingung, ja, aber ich gebe nur meine Hände und ich spiele keine eigene Musik.
Also er spielt die Musik aus dem Film, die er selber aber nicht komponiert.
Genau. Keith Jarretts Musik.
Hat das gut funktioniert?
Das hätte sicherlich gut funktioniert, wenn Keith Jarrett nicht im letzten Moment beschlossen hätte, dass er seine Musik, also das Original Köln-Konzert von 1975, nicht für den Film zur Verfügung stellen wollte. Das heißt, man braucht einen Komponisten, der die Musik so quasi neu im Sinne von Keith Jarrett schreibt.
Und das musste dann Stefan Rusconi übernehmen.
Nein, das sollte nicht Stefan Rusconi übernehmen. Dafür hatte man dann einen Komponisten engagiert, der das auch machte. Nur als Stefan Rusconi den Soundtrack oder die Komposition hörte, sagte er, das kann nicht sein, das klingt ja überhaupt nicht wie Keith Jarrett. Ich kann da nicht so tun, als würde ich Keith Jarrett spielen zu einer Musik, die nicht nach Keith Jarrett klingt. Und dazu muss man wissen, dass Stefan Rusconi als Kind diese Platten von Keith Jarrett wirklich fast durchsichtig gehört hat und sehr vertraut auch war und ist mit dem Werk von Keith Jarrett. Das kam für ihn nicht in Frage.
Hat seinen Ansprüchen nicht genügt.
Genau.
Was war die Alternative?
Die Alternative war, und das ist nun der überraschende Moment eigentlich in dieser Geschichte, dass Stefan Rusconi beschlossen hatte, selbst einen Score, das heißt den Soundtrack, zu komponieren.
Also doch.
Okay. Also komm, ich gebe mir einen Ruck. Und ich ging ins Studio und habe vielleicht 5-6 Jahre nicht mehr gespielt. Ich hatte einen Tag zur Verfügung. Danach hatte ich schon Urlaub mit meiner Tochter geplant, wegfahren, raus aus Berlin.
Also es war nicht wirklich angedacht, es war nicht geplant, dass er das macht. Er hat es trotzdem probiert. Was ist dann passiert?
Ja, vielleicht war das genau der Punkt, dass das nicht so geplant war. Sonst hätte er sehr wahrscheinlich abgesagt. Aber dadurch, dass er es nicht geplant hat, hat er es probiert. Das heißt, er hat sich an sein Klavier gesetzt und begann zu improvisieren.
Und ich saß im Studio an meinem Sturzflügel, der nicht gestimmt war. Und ich saß da und plötzlich kam es aus mir raus. Spielen, spielen, spielen. Ich habe nur noch gespielt, stundenlang.
Wirklich ein Durchbruch, vielleicht eine Art Erlösung auch für ihn selbst. Und von diesem Moment an konnte er wieder spielen.
Genau, da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Aber er war noch nicht an diesem Punkt angelangt, an dem er seine eigene Musik spielte. Das heißt, die Musik, die er für den Film komponiert hatte, war ja im Sinne und im Geiste von Keith Jarrett komponiert. Das heißt, es war nicht seine wirklich eigene Musik. Er hat sie selbst komponiert, aber sie sollte so klingen wie Keith Jarrett. Mhm. Und der nächste Schritt war nun, ein eigenes Soloalbum aufzunehmen.
Wie würdest du das Album, wie würdest du die Musik beschreiben? Was sagt uns das über ihn?
Ich finde, es ist ein sehr persönliches Album, was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch ein sehr zugängliches Album ist.
Ja.
Und man hört wirklich schon mit dem ersten Song oder mit dem ersten Stück auf dem Album, dass es ein Zurücktasten ist. Ein Zurücktasten in die Musik, zur Musik, aber auch ein Zurücktasten ins Leben.
Was er aber auch noch gesagt hat in dem Interview, das ist mir nämlich geblieben, dass das doch nicht ganz so ein geradliniger Prozess war, wie das vielleicht den Anschein macht.
Das war nicht einfach. Also das war nicht einfach so in all diesen Prozessen, die ich durchlebt habe. Es war nie so, dass es einfach schnipp und jetzt geht's wieder. Es war immer ein Kampf, eine Art.
Und was mir auch da auffällt, Frank, er erzählt das, er ist sehr ehrlich, also er gibt dir Einblick in wirklich in Abgründe und er erzählt das freimütig. Warum macht er das so? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, das kann man wirklich nur machen, wenn man selbst einen Prozess durchgemacht hat. Also vor 1 oder 2 Jahren wäre Stefan Rusconi wahrscheinlich noch nicht in der Lage gewesen, so freimütig über das zu erzählen, was ihm passiert war. Er hat sich ja wirklich zurückgezogen, eingeigelt. Er sagt selbst, alles sei erloschen, da drang kein Licht mehr zu ihm durch. Und jetzt, durch diesen Prozess, hat er einen Punkt erreicht, wo er auch wieder in der Lage ist, darüber zu sprechen. Und er tut das ja auch. Und er sagt das ja auch, um anderen Menschen Mut zu machen, die an einen Punkt in ihrem Leben gelangt sind, an dem es nicht mehr weitergeht. und es ist eine Aufforderung an all diese Menschen, niemals aufzugeben.
Vielen Dank, Frank, warst du hier im Studio und hast uns diese Geschichte erzählt.
Danke auch.
Das war unser Akzent zu Weihnachten. Schön habt ihr zugehört. Und weil Weihnachten ist, hört ihr nach dem Jingle auch noch ein bisschen mehr von Rusconis Musik.